Ja? Erläuterung. Sudha Goswami betrachtete sich nicht als Abkömmling einer Brahmana-Familie. Er wurde in einer Familie vermischter Kasten, das heißt in einer unkultivierten, niedrigen Familie geboren. Doch durch höhere Gemeinschaft wie Sri Shukadev Goswami und die großen Rishis von Naimisharanya wurde der Nachteil seiner niedrigen Geburt zweifellos aufgehoben. Auch Sri Chaitanya Mahaprabhu hielt sich an diesen Grundsatz und folgte damit dem vedischen Brauchtum, und durch seine transzendentale Gemeinschaft erhob er viele Niedriggeborene, das heißt solche, die durch Geburt oder Handlungsweise ungeeignet waren, zur Stufe des hingebungsvollen Dienstes und setzten sie als Acharyas Autoritäten ein. Nicht, Lord Chaitanya hatte also Leute aus ihrem sozialen Kontext erhoben und sie sogar zu Acharyas Autoritäten eingesetzt. Er sagte unmissverständlich, dass jeder, ganz gleich was er sein mag, ob Brahmana oder Shudra von Geburt oder Haushälter oder Bettelmönch, als Acharya oder Guru, das heißt als spiritueller Meister, anerkannt werden könne, wenn er mit der Wissenschaft von Krishna vertraut sei. Sudha Goswami lernte die Wissenschaft von Krishna von großen Rishis und Autoritäten wie Shukadev, Vyasadev und anderen, und er war so befähigt, dass selbst die Weisen von Naimisharanya es kaum erwarten konnten, von ihm die Wissenschaft von Krishna in Form des Srimad Bhagavatam zu hören. So hatte er durch Hören und Predigen zweifach die Gemeinschaft mit großen Seelen. Einmal hörte Sudha Goswami von Shukadev Goswami, so hatte er Gemeinschaft, und dann erzählte er zu anderen großen Seelen im Wald von Naimisharanya, so hatte er auch Gemeinschaft. Die transzendentale Wissenschaft, die Wissenschaft von Krishna, muss von Autoritäten erlernt werden, und wenn man diese Wissenschaft predigt, wird man noch qualifizierter. Hari Bol. Sudha Goswami genoss also beide Vorteile, und so wurde er unzweifelhaft von allen Nachteilen einer niedrigen Geburt und von allen inneren Ängsten befreit. Dieser Vers beweist eindeutig, dass Srila Shukadev Goswami es nicht ablehnte, Sudha Goswami über die transzendentale Wissenschaft zu belehren, und dass auch die Weisen von Naimisharanya es trotz seiner niedrigen Geburt nicht ablehnten, sich von ihm belehren zu lassen. Vor tausenden von Jahren war also eine niedrige Geburt kein Hinderungsgrund, die transzendentale Wissenschaft zu erlernen und zu predigen. Die Starrheit des sogenannten Kastensystems in der Hindu-Gesellschaft entwickelte sich erst in den letzten 100 Jahren, als die Zahl der Dvija Bandhus oder unqualifizierten Männer in den Familien der höheren Kasten zunahm. Sri Chaitanya wiederum wiederbelebte das ursprüngliche vedische System und erhob Thakur Haridas in die Stellung des Namacharyas oder der Autorität im Predigen der Herrlichkeit des heiligen Namens, obwohl es seiner Heiligkeit Srila Haridas Thakur gefiel, in einer Familie von Mohammedanern zu erscheinen. Das ist die Macht der rein Geweihten des Herrn. Und das Wasser der Ganga wird als rein anerkannt, und man kann geläutert werden, nachdem man in der Ganga ein Bad genommen hat. Die großen Geweihten des Herrn indes können eine nichtswürdige Seele schon dadurch läutern, dass der Niedriggeborene sie sieht. Rein Gott geweihten können, die bedingte Seele schon dadurch läutern, dass der Niedriggeborene sie sieht. Rupa Goswami zitiert im Bhakti-Rasamrita einen Shloka darüber, wie ein wirklich reiner Devoti, also der wirklich diese Kraft hat, nur dadurch, dass man ihn sieht, Bhakti ins Herz reinbringt. Und der Shloka geht so: Seitdem ich diese große Persönlichkeit an meiner Tür gesehen habe, deren Augen voll mit Tränen der Liebe zu Gott sind und der unablässig den heiligen Namen schändet, habe ich keine Anziehung mehr zu meinem Zuhause, sondern will dem Pfad des Krishna-Bewusstseins folgen. So ungefähr, ich zitiere es aus der Erinnerung. Und können reine Devotees dadurch, dass man sie sieht, eine, sagen wir mal, Virakti, Virakti heißt Loslösung vom materiellen Leben, auslösen. Nicht? Sie heben einen also auf diese Stufe, wo man wirklich loslöst. Das sind aber wirklich solche Devotees wie, wie Srila Prabhupada. Das sind keine gewöhnlichen Devotees. Wie groß muss also ihr Nutzen sein, wenn sie mit diesen Geweihten Gemeinschaft haben? Sri Chaitanya Mahaprabhu wollte die gesamte Atmosphäre der vergifteten Welt dadurch läutern, dass er qualifizierte Prediger über die ganze Welt schickte. Und es blieb vornehmlich den Indern überlassen, sich dieser Aufgabe wissenschaftlich zu widmen, um so der Menschheit den besten Dienst zu erweisen. Die geistigen Krankheiten der gegenwärtigen Generation sind schlimmer als die körperlichen Krankheiten. Es ist deshalb da durchaus angebracht, ohne Zögern mit dem Predigen des Srimad Bhagavatam auf der ganzen Welt zu beginnen. Mahatmanam Abhidhana bedeutet auch Lektion, was bedeutet auch Lektion der großen Gottgeweihten oder das Wort, Buch der Worte großer Gottgeweihter. Solche Lexika der Worte großer Gottgeweihter und des Herrn sind die Veden und die damit verbundenen Schriften, besonders das Srimad Bhagavatam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wir haben diesen Text für heute, den Ekadasi-Tag, gewählt, weil wir aus der Erläuterung einen ganz besonders wichtigen Punkt für unser eigenes spirituelles Leben herausziehen können. Der Text handelt darüber, wie wichtig die Gemeinschaft mit großen Gottgeweihten ist. Denn durch diese Gemeinschaft, so heißt es, kann man die Nachteile, die aus einer niedrigen Geburt kommen, also die eigene Disqualifikation, überwinden. Das ist der Punkt in diesem Text, und Prabhupada macht einen sehr interessanten und auch sehr motivierenden Punkt im Srimad, also in der Erläuterung dazu. Er sagt, dass es im Wesentlichen zwei Vorgänge gäbe, um zu der Stufe des Krishna-Bewusstseins erhoben zu werden, obwohl man vielleicht disqualifiziert ist aufgrund dem Mangel an Sanskaras, das heißt dem Mangel an Erfahrungen, die man in einem vorangegangenen Leben gemacht hat. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, dass es an und für sich für den Eintritt ins spirituelle Leben wichtig ist, bereits im vorangegangenen Leben schon damit angefangen zu sein. Yesham Tvanta Gatam Papam Gyananam Punya Karamanam Hidvandva Mohanir Mukta Bhajanti Mandrita Vrataha. Er sagt, das Gelübde wirklich voll Entschlossenheit im Bhajan, das heißt in der Verehrung Krishnas, beschäftigt zu sein, kommt nur, wenn man in diesem und im vergangenen Leben fromm gehandelt hat. Also hohe spirituelle, also sich von Sünde ferngehalten hat und wenn man völlig frei ist von Illusion. Ich weiß nicht, wer von euch sicher ist, in diesem Leben und im vergangenen Leben fromm gehandelt zu haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir tritt das nicht der Fall. Also ich muss meine Zuhörer heute Morgen total enttäuschen. Ich habe weder in diesem Leben vor dem Krishna-Bewusstsein fromm gehandelt, sondern Hare Krishna. Das brauchen wir nicht. Ich könnte euch das schon vorstellen. Und im vorangegangenen Leben auch nicht. Das ist so. Die feste Entschlossenheit ist für einen Menschen, der disqualifiziert ist durch sündiges Leben, kommt nicht so leicht auf. Vielleicht merkt ihr das in eurem eigenen spirituellen Leben, wie manchmal die Vergangenheit einen einholt und man nicht mehr so entschlossen ist im spirituellen Leben. Man merkt vielleicht, wie der Geist plötzlich abgelenkt ist und man Fehler findet mit anderen und die ganzen schlechten Eigenschaften des materiellen Lebens auch noch im eigenen Herzen gegenwärtig sind. So, trotzdem, in diesem Text wird der Punkt gemacht, auch wenn man vielleicht nicht so qualifiziert ist, hat man eine Chance. Ich habe in Indien mich ein bisschen damit befasst und habe so wirklich gesehen, dass es manche Familien gibt in Indien, wo Seelen Geburt nehmen, die eine sehr hohe Entwicklungsstufe haben. Es gibt zum Beispiel Gurukuls, die nur Kinder akzeptieren, die in ganz bestimmten Brahmanenfamilien geboren sind. Und diese Kinder, wenn ihr die seht, die sind schon mit 10 Jahren in der Lage, große Teile der Vedas auswendig zu rezitieren. Da gibt es kein Geruch von Sünde in deren Psychologie. Die sind geboren worden, nachdem die Eltern eine Gabadan-Sangskara-Zeremonie ausgeübt haben. Und die beschreibt in der Bhagavad Gita, dass es in Indien richtig gehend Familien gibt, die, sagen wir mal, Transzendentalisten, fast so wie Brüten, nicht so, die sind sich darüber bewusst, dass sie Transzendentalisten anziehen können. Aber schaut uns an. Die meisten von uns sind nicht in solchen Familien geboren worden. Irgendwelchen schwarzen, also hätte ich fast gesagt, schwarzen Bauernfamilien, schweizerischen Bauernfamilien, wollte ich sagen. Oder norddeutschen Eisenbahnerfamilien oder so. Und natürlich ist es für uns, weil wir nicht diese Qualifikation mit uns bringen, zum Teil einfach viel schwieriger. Wir sind gestörter. Wir haben Schwierigkeiten untereinander. Und der ganze Computer ist voll damit, mit diesen Schwierigkeiten. Nicht? Doch, es gibt eine Chance. Und darum geht es. Man sollte hören von reinen Geweihten. Das wird hier gesagt. Und wir sollten, jetzt kommt das Erstaunliche, predigen. Das, was wir gehört haben. Das ist Lord Chaitanya Mahaprabhus Anordnung. Wir hören das transzendentale Wissen aus dem Bhagavad Gita und dem Srimad Bhagavatam. Man sollte Acht darauf legen, von einem reinen Gottgeweihten zu hören. Deswegen in unserer Bewegung wird immer mehr betont, dass wir genau mit Srila Prabhupada uns verbinden müssen, auch wenn wir seine Enkelschüler sind. Es ist ganz wichtig, die Bücher zu studieren. Und es gibt verschiedene Studienprojekte, die uns helfen, zum Beispiel in Vrindavan gibt es so einen halbjährigen Kurs, wo man Prabhupads Bücher richtig lernen kann, wie man Prabhupads Bücher studiert und so. Wir müssen unseren Geist richtig in Einklang bringen mit einem reinen Gottgeweihten. Und dann sollten wir predigen. Lasst uns ganz kurz diese beiden Themen beobachten. Jiva Goswami macht einen interessanten Punkt, indem er sagt, unser Geist ist wie eine Schlange, die voll mit schlechten Angewohnheiten, also mit Gift ist. Was macht man, wenn man eine Schlange fängt? Man bläst auf so ein Instrument und dann kommt die Schlange aus dem Wald heraus, geschlängelt, Schlängel, die Schlängel, die Schlängel, und dann packt der Schlangenfänger sie hier. Und dann entfernt er vielleicht das Gift ein bisschen und dann geht es los, dann geht die Schulung der Schlange los. Das Ziel dieser Schulung ist, dass die Schlange sich schließlich genauso bewegt wie Schlangenbeschwörer. Schlangenbeschwörer. Ja. Man sieht die manchmal so tanzen. Der Schlangenbeschwörer bewegt sich hin und her mit seinem Instrument. Und dann die Schlange bewegt sich genauso, wie ihr das Instrument bewegt. Sie ist praktisch total in Harmonie mit dem Instrument. Genauso, sagt Srila Jiva Goswami, muss unser Geist, der wie eine gefährliche Schlange ist, in Harmonie mit der Schwingung, mit der transzendentalen Klangschwingung des Srimad Bhagavatams kommen. Steht ihr, dass wenn wir denken, dann fallen uns Zitate aus dem Srimad Bhagavatam ein und wir sind einfach gebhagavat in unserem Geist. Wir sind völlig ausgebhagavat. Nicht? Und haben so ein Trans, wenn wir Dinge beurteilen, sehen wir es nach der Sicht des Bhagavatams. Genau wie eine gefährliche Schlange unter Kontrolle gebracht wird, indem sie genau den Bewegungen des Schlangenbeschwörers folgt, soll unser Geist unter Kontrolle gebracht werden, indem wir genauestens der Logik und den Ideenreichtum des Bhagavatams, wie es uns von der Person Bhagavatam, dem Reingottgeweihten, vermittelt wird. Haribol. Das ist eine, wenn ihr dieses Beispiel hört, werdet ihr euch Gedanken machen und sagen, ja, das ist ja eine Geistesschule, Krishna bewusst. Und ihr habt völlig recht. Die Geistesschule des Krishna-Bewusstseins ist richtig eine Geistesschule. Eine spirituelle Geistesschule besteht darin, dass wir wiederholt das Bhagavatam von einem reinen Gottgeweihten hören. Oder in diesem Fall lesen, wenn wir Srila Prabhupadas Bücher lesen. Und dann anfangen, die Sicht in unserem Leben anzuwenden. So kann die Schlange unseres Geistes gebändigt werden. Habt ihr Interesse an dieser Geistesschule? Das ist ja ganz schön intensiv. Also, wenn man sich da mal mit auseinandersetzt, interessiert euch das überhaupt? Das ist nicht so selbstverständlich. Ich meine, man kommt so in die Bewegung für Krishna-Bewusstsein sehr oft hinein, weil es nach außen hin den Anschein gibt, eine stimmige Gemeinschaft zu sein und es Unterkunft und Nahrung gibt in guter Gemeinschaft eben. Nicht? Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind in einer spirituellen Geistesschule, wo unser Geist wie eine Schlange angesehen wird, unser materieller, bedingter Geist, der in Einklang gebracht werden soll, der geschult werden soll, im Sinne des Bhagavatams zu denken. Der die Inhalte des Bhagavatams aufnimmt. Hare Krishna. Und der zweite Punkt, um den es geht, ist, wenn ein Devote etwas verstanden hat, ist es wichtig für ihn, das Verstandene zu verwirklichen. Und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die beste Möglichkeit, die uns Prabhupada so gab, ist, dass wir einfach das, was wir schon verwirklicht haben, dass wir darüber predigen. Ich möchte diesen Punkt ganz gerne versuchen zu erläutern aus, ich hoffe, dass Prabhupada mit meiner Erläuterung zufrieden ist, ich werde jetzt eine westliche Sicht anwenden. Es ist eine Tatsache, dass ich fange mal mit der vedischen Sicht an, die Prabhupada uns gegeben hat. In der vedischen Zeit war es so, dass man Verse gelernt hat, indem man sie wiederholt hat. Die in der Gurukul zum Beispiel können diese Gurukul-Kinder ja große Teile der Vedas nur durch Hören und Wiederholen lernen. Für wen übersetzt du denn? Ach so, du, oh ja. Hallo Krishna, ich habe deinen Ohrwurm nicht gesehen. So, wie es geht ist, ich denke, wir können mal ein Beispiel machen, einen schönen Vers, der für euch wichtig ist, aus dem, sagen wir mal, aus dem zweiten Kapitel. Man hört den Vers und wiederholt ihn dann eine Sanskrit-Linie und wiederholt sie dann zweimal. Wollen wir mal das Beispiel machen? Und durch dieses zweimalige Wiederholen gräbt sich dieser Klang in unserem Geist rein. So macht das Bhaktivedya Puna Maharaj in seiner Sanskrit-Schule. Lass uns das mal machen. Dharmasya Shapavargasya. Nochmal. Das ja, Japa Vargas, ja, zweimal. Yes. Deux fois. Nato tayo pakalpate, nato njadra patalpate, na, patalpate. Das ist ein bisschen schwierig, dieser Tag. Na, natasya damaikantasya, natasya damaikantasya, Natasya damakantasya kamo labhaya hismrita kamo labhaya hismrita kamo labhaya hismrita. Vielleicht merkt ihr, beim zweiten Mal geschieht in der Psychologie etwas. Ich meine, wir sind jetzt nicht in der Sanskrit-Schule, ich habe euch ein bisschen überfallen zugegebenermaßen. Aber stell dir mal vor, wir würden jetzt nur so 2 Stunden oder 3 Stunden am Tag immer da sitzen und das lernen. Beim zweiten Mal wird es einfach in der Erinnerung verankert. Gut, vielleicht haben wir es noch nicht so gespürt, weil wir eben so ein bisschen überrascht sind, so früh am Morgen, früh im Frühstück schon solche Übungen zu machen. Aber das ist die Wirkung. So, beim Predigen geschieht genau das Gleiche. Du hast etwas gehört und du wiederholst das dann einfach. Deswegen ist es beim Predigen sehr, sehr wichtig, dass ein Prediger 2 Regeln weiß. Zunächst einmal sollte er sich bemühen, nur das zu wiederholen, was er gehört hat. Aber dann ist es auch wichtig, eine 2. Regel einzuhalten, nämlich dass man aus der eigenen Verwirklichung spricht. Mit eigenen Worten das wiedergibt, was man verwirklicht hat, sodass man sich intellektuell auch noch mit dem Thema auseinandersetzt. Prabhupada sprach darüber einmal, dass er sagte zu seinen Schülern, sie sollten aufschreiben, was sie verwirklicht hätten. Er sagte, schon wenn man nur an einem Tag nur eine Zeile schreibt, das sei gut. Viele von uns haben ein spirituelles Tagebuch angefangen und haben das gemacht und haben gemerkt, wie beim Schreiben sie dieses Thema unglaublich verarbeitet haben. Das ist eine sehr. Viele von uns sind keine Schreiberlinge und bevor sie ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber in die Hand kriegen, muss erstmal ein Jahrtausend verstreichen. Aber was ihr machen könnt, ist, wenn ihr nicht so Schreiberlinge seid, Briefe, tiefe Briefe zu Vaishnava-Freunden zu schreiben. Über spirituelle Themen, die einen bewegen. Das hilft euch ein bisschen, die Themen zu verarbeiten. So sei es, wie es will. Der Punkt unseres heutigen Verses ist, wir hören das transzendentale Thema von einem reinen Devotee und versuchen letztendlich dann anzufangen, so zu denken. Habt ihr das schon mal gemerkt beim Predigen, dass ihr so viel von Srila Prabhupada gelesen habt und dann sprecht Und später, nachdem ihr gesprochen habt, das, was ihr gesagt habt, wiederfindet in Prabhupads Büchern. Kennst du das, Yamananda? Man sagt er, oder Uttama Schlocker, du sagst irgendetwas beim Predigen und merkst dann später, huch, indem du schließt, das steht ja hier in dem Buch von Prabhupada. Was ihr hier erfahrt ist, dass euer Geist langsam anfängt, in Harmonie mit dem Geist von Prabhupada zu kommen. Also, sagen wir mal, nicht mit dem Ganzen. Wir können niemals. Dass ihr ein bisschen anfängt, so zu denken wie Srila Prabhupada. Und dann seht ihr eine Bestätigung in den Büchern. Ja, Prabhupada sieht das so und ich habe es auch so erklärt. Das ist die große Barmherzigkeit eines rein Gottgeweihten, die sich darin äußert, dass er seine Audience führt, sodass sie anfängt, nicht mehr wie eine bedingte Seele zu denken, sondern wie sein Schüler. Das wird eine Ausbildung. Das ist ein Beispiel für die Geistesschule, in der wir drin sind. Ich nehme an, du kennst das auch, Krishnanandi, dass man etwas, man wird gefragt und man muss irgendwas sagen und dann sagt man etwas und später findet man die Antwort zumindest teilweise in Prabhupads Büchern. Das ist das gewünschte Ergebnis, dass wir also durch Hören, wiederholte Hören, manchmal so, dass wir so anfangen so zu denken, spirituell zu denken. Das ist das Ergebnis dieser Geistesschule. Das kennen wir alle schon. Ich wollte ein Beispiel geben, sodass wir sehen, das ist nicht etwas ganz aus dem Zusammenhang. Und der zweite Punkt, der wichtig ist im spirituellen Leben, ist, dass man predigt. Findet am Tag einen oder zwei, den ihr das Gehörte wiedergibt. Einfach wiederholt, was ihr gelesen habt, was ihr gehört habt und so weiter. Ist unglaublich schön und bringt unglaublich viel spirituelle Erkenntnisse. Ein bisschen zu predigen. Am Tag oder jeden zweiten Tag, wenn wir Tempel-Devotees sind, einfach dieses transzendentale Wissen des Bhagavatams weitergeben. Und so können wir durch diese beiden Vorgänge, Shravanam und Kirtanam ist es eigentlich, zu hören und dann darüber zu sprechen, können wir die Nachteile einer niedrigen Geburt überwinden. Hare Krishna. Das ist mein Punkt heute. Ich wollte ehrlich gesagt über was ganz anderes sprechen. Aus Gesundheitsgründen bin ich leider nicht so auf Damm. Ich wollte heute eigentlich über Lord Chaitanya sprechen. Hare Krishna. Das ist zumindest ein kleines Lila von Lord Chaitanya. Ja? Wir wechseln jetzt das Thema und wir wollen jetzt ein bisschen über Chaitanya Mahaprabhu hören. Denn wenn man über Chaitanya Mahaprabhu hört und über seine Gnade hört, die er gibt, dann wird man sehr ermächtigt im hingebungsvollen Dienst. Lord Chaitanya hatte, und es passt sogar als Illustration für unsere Vorlesung, Lord Chaitanya hatte einen Devoti, der sehr, sehr einfach und arm war. Sein Name ist Shuklambara Brahmachari. Shuklambara Brahmachari war so einfach, dass er sich ernährte, indem er bettelte. Er hatte einen kleinen Bettelsack, zerrissenen Bettelsack, der schon ganz alt war. Vielleicht hat ihn ein anderer Sadhu vor ihm schon getragen. Man weiß es nicht genau. Und er ging zum Hause der Navadvipvasis und bettelte sich eine ganz einfache Kost zusammen. Richtig. Ganz, ganz einfach. So, eines Tages kam Lord Chaitanya und besuchte Shuklambara das Brahmachari und sagte, ich habe einen starken Wunsch, die Nahrung zu essen, die du Radha und Krishna opferst. Ich möchte diese Nahrung essen, die du gebettelt hast und die du dann opferst. Geh jetzt schnell, ich komme zum Mittagessen vorbei. Shuklambara das Brahmachari hätte niemals in seinem Leben, auch nur im Entferntesten daran gedacht, dass der Herr selber in sein Zuhause kommen würde und Nahrung kochen würde, die er gekocht hat. Das war ganz, ganz armselige Kost. Stellt euch mal vor, ich würde sagen, zu Patrick, du bist auch ein armer Brahmachari, nehme ich jetzt mal an, oder wir würden sagen, angenommen, Schüler Prabhupada würde hier sein und sagen, ich esse bei dir, Patrick, heute. Aber hier ist es der Herr selber, Lord Chaitanya, der selber kommt. Shuklam Bhara hatte ein bleiches Gesicht. Und er sagte, mein lieber Herr, ich bin ein Bettler. Bitte scherze nicht so mit mir. Doch Lord Chaitanyas Entscheidung war fest. Er wollte essen bei Shuklam Bhara, das Brahmachari. Shuklam Bhara ging also zu den Devotees und sagte, was soll ich machen? Der Herr kommt zu meinem Hause, er wird fürchterlich enttäuscht sein durch die Armseligkeit meiner Nahrung. Ich mache eine Offense, denn ich bin überhaupt nicht qualifiziert für den höchsten Herrn, direkt etwas zu machen. Was soll ich machen? Wollte ich sagen, sei ganz beruhigt, Shuklam Bhara. Der Herr hat einen großen Wunsch in seinem Herzen. Er ist gerne im Hause seiner Devotees, denn er will die Hingabe seiner Devotees essen. Und er brachte das Beispiel, die Devotees brachten das Beispiel von Krishna, der ja einst auf die das große Festmahl von Duryodhana verzichtete und im Hause von Vidura aß. Wir wissen, Viduras Frau war so nervös, sie hatte nur ein paar Bananen da im Hause und aus Nervosität pellte sie die Bananen und offerierte dem Herrn Bananenschale und nicht mal das Bananenfleisch, das warf sie weg. Hare Krishna. So dieses Beispiel brachten die. Und der Herr war trotzdem zufrieden, weil er die Hingabe akzeptierte. Und dieses Beispiel brachten die Devotees dem Shuklam Bhara, das Brahmachari. Du brauchst keine Sorge zu machen. Krishna hat bereits im Hause von Vidura, dem Shudra, gegessen. Dann kann doch Lord Chaitanya im Hause von Shuklam Bhara, dem Brahmachari, essen. Du bist ein großer Devotee. Mach dir keine Sorge. Wenn du aber Angst hast, auf Feuer zu kochen, dann nimm einfach einen Topf, tu Wasser rein und werf den Reis rein. Und dann hast du nichts mit dem Kochvorgang zu tun, umrühren, gewürzen und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, und sagen wir mal, nicht Brahmanen eingeweihte Devotees sollten ja nicht das Feuer berühren, wenn sie kochen. Ich glaube, das machen wir hier auch nicht. Nandu könnte einen Fruchtsalat für den Herrn anrichten, aber kochen solltest du noch nicht. Weil das Feuer sollte nicht da gibt es so Regeln. So. Da sollte man warten, bis man die Brahmaneneinweihung dann hat. So. Es war also eine Notsituation. Stell dir mal vor, wir haben hier keine Brahmanen mehr in Zürich und müssen dann sagen, okay, die Bhaktas, sie können zwar das Feuer nicht kochen, aber man kann ja einen Topf aus Feuer und dann kochst das Feuer eben stellen. Das war also die Notlösung jetzt. Das Brahmachari tat das und es heißt, dass an diesem Tag in sein Haus Lakshmi Devi persönlich kam. Gefährten und in einer unsichtbaren Form den besten Reis kochte für den Herrn. Im Jagannath Puri Tempel ist das immer noch so. Die Köche fühlen sich so unqualifiziert für Lord Jagannath zu kochen. Was die machen ist, die schnipseln das Gemüse, tun es dann in die Töpfe hinein, gehen in die Küche und tun das dann irgendwie so einen Topf auf den anderen stellen und gehen dann aus der Küche raus, weil sie wissen, dass Lakshmi Devi das kocht. Ist es nicht Krishna Chandra? Hast du davon auch gehört? Und die kommt dann und rührt auch um, oder? Also es ist richtig der in Puri noch immer der Fall. So diese, das ist also nicht, denkt bitte nicht, das ist jetzt ein isoliertes Ereignis, was hier im Chaitanya Bhagavat beschrieben wird. Es gibt einen Tempel, der immer noch so kocht. weiß nicht, ob wir das hier imitieren können in diesem Tempel. Ich könnte mir vorstellen, das brennt dann hoffnungslos an oder so, wenn Lakshmi Devi dich kommt. Wir sollten es lieber so machen, wie Prabhupada uns angewiesen hat. So. Diese Nahrung wurde dann süßer als Nektar. Lakshmi Devi kam und es wird beschrieben, sie blickte über die Nahrung und es wurde süßer als Nektar, der Geschmack. Lord Chaitanya kam dann erst zur Mutter Gangas herunter, nahm ein Bad in der Ganga, wechselte dann seine nasse Kleidung und kam in frischer Kleidung zu Shuklambara und setzte sich nieder. Und da im Hause, in dem armen Hause des ganz armen Shuklambaras, nahm Lord Chaitanya die Speise entgegen, die Shuklambara mit Liebe und Hingabe für ihn angerichtet hatte. Und er sagte, von der Zeit meiner Geburt an habe ich niemals Speise gegessen, die schmeckt so wie diese Speise, die du mir gegeben hast. Dann sprach er über Krishna und nahm danach ein Mittagsschläfchen. Einen Nap. Ich finde, das ist so schön zu sehen. Auch Shuklambara war in der Situation, dass er ganz einfach war. Natürlich, er war ein ewiger Gefährte von Krishna. Aber Lord Chaitanya wollte durch dieses Lila sagen, dass er das akzeptiert, was selbst ein kleiner Devotee für ihn macht. Wir sollten ermutigt sein in unserem Leben. Auch wenn wir manchmal spüren, ich bin so unqualifiziert und nach 2 Jahren Krishna-Bewusstsein oder 10 Jahren oder 30 Jahren noch immer auf so einer Anfangsstufe in meinem spirituellen Leben. Ich bin so unqualifiziert. Wie soll ich jemals ein Devotee werden? Manchmal hat man dieses Gefühl. Macht euch keine Sorgen. Versucht diese beiden Prinzipien einzuhalten, immer wieder zu hören, geduldig zu hören und nicht nur zu hören wie ein Ochse oder wie nennt man diese, ja, wie ein Pferd oder so, sondern zu hören, indem man versucht, den Geist so in Einklang zu bringen mit dem Gehörten, nicht so wie das Beispiel mit der Schlange. Das ist der eine Vorgang. Und der zweite Vorgang: wiederholt, was ihr gehört habt in der Gemeinschaft von Devotees, in Form von Schreiben an andere oder indem ihr einfach predigt das, was ihr gehört habt und verwirklicht habt. Diese beiden Vorgänge wirken sehr stark im Kali-Yoga, Shravanam und Kirtanam, und werden uns ermutigen, selbst obwohl wir niedrig geboren sind, also nicht so gute Qualifikationen mit uns bringen, zu einer Stufe zu kommen, wo Lord Chaitanya uns direkt beschäftigt in seinem Dienst. Ach, so ein schönes Thema. Es macht einen so viel Mut, finde ich. Ne? Auch ich habe eine Chance. Hare Krishna. Gut, hier sind wir an ein Willkommensende gekommen. Willkommen, weil es schon 20 vor 9 ist. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Einerseits ist es ein Vorteil, eine gute Geburt zu nehmen. Siehe das Beispiel der Gurukulis in Südindien oder andere Beispiele. Wir haben ja auch in unserer Bewegung ein paar große Seelen, die Geburt nehmen. Die Kinder sind besonders. Auf der anderen Seite sagt Kunti aber, dass es ein Nachteil ist, eine gute Geburt zu haben. Der Punkt, den Kunti Devi macht, ist, dass Stolz ein Nachteil ist. Wenn man voller Stolz ist in seinem spirituellen Leben und sich etwas einbildet auf die gute Herkunft, also die gute Geburt, auf die Gelehrsamkeit, die man hat, die körperliche Schönheit, die man hat und, ein vierter Faktor, Reichtum, den man hat, Dankeschön. Wenn dieser Stolz da ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, im spirituellen Leben Fortschritt zu machen. In Indien hat mir ein Devote gesagt, dass er bei einem unserer Acharyas, Valadev Vidyabhushana oder so, ein gutes Beispiel über den Stolz gefunden hat. Er sagte, im spirituellen Leben ist Demut, das ist das Gegenteil von Stolz, wie eine schützende Schale, die die Frucht beschützt. Wenn Demut nicht da ist, dann ist die Frucht unseres spirituellen Lebens in Gefahr gesetzt, zu vergehen, verwesen. Lasst uns das Beispiel, was besonders für Devotees, die in Indien schon gewesen sind, verständlich ist, kurz studieren. Nehmen wir uns mal vor, in Indien, wir haben eine Banane, wir pellen die Banane, oder wie sagt man, wir tun die Schale abziehen und lassen die Banane, und plötzlich werden wir gerufen, etwas zu machen. Ein Affe stehlt unseren Dhoti oder unseren Sari von der Leine und wir müssen schnell uns um diese Sache kümmern. Das ist typisch Vrindavan. Und wir kommen dann nach kurzer Zeit, nachdem wir den Affe verjagt haben oder so, wieder zurück und wollen unsere Banane essen. Aber jetzt ist unsere Banane schwarz. Oder sie ist überbevölkert von diesen schwarzen, man sagt in Deutsch, Fruchtfliegen dazu. Das kennen wir sogar in Europa, diese Fruchtfliegen. Man wundert sich, woher kommen denn diese Bevölkerung von Fruchtfliegen? Es sind ja so viele, dass es mir fast, woher kommen die? Wo waren die? Wo sind ihre Adressen gewesen? So viele. Das ist wirklich wunderbar zu sehen. So ist es auch, wenn du, sagen wir mal, wenn du spirituelle Verwirklichung hast, irgendetwas, und du bist nicht demütig, sofort ist die ganze Sache hinfällig. Das sehen wir immer wieder, dass in unserem eigenen Leben vielleicht, dass wir ganz gut uns halten vielleicht im spirituellen Leben und plötzlich kommen wir in eine Situation, wo unser eigenes Ego größer wird und sofort merken wir, wie die spirituelle Verwirklichung, die wir gehabt haben, wie wir zu diesem keinen Zugang mehr haben, uns keinen Zugriff. Ich glaube, wir kennen das alle aus unserem spirituellen Leben. Also ich kenne es zumindest sehr stark. Demut ist die schützende Schale. Und wenn die Schale abgepellt wird, durch den Stolz auf die eigene Geburt, ich bin besser als andere, den Stolz auf den Reichtum, durch den Stolz auf die Schönheit, ich sehe viel schöner aus als andere. Und noch Gelehrtheit, ja, Gelehrtheit. Dann ist die Schale abgepellt, von die schützende Schale in unserem Leben und dann kommen die Fruchtfliegen. Schön. Ich habe einen sehr schönen Geschmack gefunden. Ich weiß nicht, ob es mit euch in Ordnung ist, aber wollen wir nicht die nächsten Vorlesungen einfach nur über einfach Chaitanya Lila erzählen? Ich habe das Chaitanya Bhagavat vor einem Jahr mal durchstudiert und jetzt will ich es nochmal durchstudieren, denn jetzt gibt es die Erläuterung von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Vielleicht sollten wir das nächste Mal über Haridas Thakur. Gut, haben wir noch irgendwelche Fragen in der Devotee-Gemeinschaft? Wo ist dein Sohn? In der Schule. Grüß ihn doch schön von mir und sag, vielleicht kann er Sonntag die Medanga spielen, wenn schulfrei ist, bei der Guru Puja. Wenn es geht. Ja. 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 Thank you. dies ist eine Frage, die ganz aus der Praxis des Predigens kommt. Die Frage ist so, der Prediger wiederholt, was Prabhupada sagt, und weil diese Worte von Srila Prabhupada eine starke Kraft in sich haben, werden Leute, die das hören, angesprochen und werden dem Prediger gegenüber dankbar oder sagen, das hast du schön präsentiert, diese Punkte, und der Prediger kann unterläuft an dieser Stelle, wenn das Feedback der Leute kommt, eine bestimmte Gefahr. Er kann nämlich denken, ja, ich habe das jetzt gesagt, ich habe es so toll gesagt und die Leute sagen das mir ja, nicht? Und dann wird er von dieser Bewunderung, die die Leute ihm gegenüber bringen, nimmt er die so entgegen und tut, wie soll ich mich ausdrücken, davon leben und die Leute fast und so weiter. So, die einzige Möglichkeit, mit dieser Sache umzugehen, ist meines Erachtens, dass man, wir müssen mal das Beispiel von Srila Prabhupada selber studieren. Srila Prabhupada war in den Westen gekommen auf die Anordnung seines spirituellen Meisters und er sagte einmal, dass sein Verdienst darin bestehe, nicht etwas Neues zu präsentieren, sondern das zu wiederholen, was sein spiritueller Meister ihm gegeben hat. Das hat er so gesagt. Es gibt ein Zitat, was sehr bewegend ist, wo Prabhupada sehr nachdrücklich sagt, my only credit is, mein einziges Verdienst besteht darin, dass ich das, was mein spiritueller Meister mir gesagt hat oder was ich gehört habe von meinem spiritueller Meister, ohne Veränderung so weitergebe, wie ich es bekommen habe. Und ich meine, wenn einer, sagen wir mal, wenn irgendein Prediger irgendwann mal einen einzigartigen Erfolg gehabt hätte, dann ist es ja Prabhupada, der praktisch in das Wüstenland kam und als erster die Gaudiya Vaishnava Philosophie ja predigte, als erster Prediger. Und es war ja ein großer Erfolg. Prabhupada weihte ungefähr 10.000 Schüler ein und irgendwie schaffte, war sein Predigen so ermächtigt, dass also das Krishna-Bewusstsein von wirklich von der total Unbekannten, es war ja unbekannt, völlig bekannt war. Jeder kannte plötzlich Krishna-Bewusstsein. Prabhupada wurde also Prabhupadas Werk war ja sehr erfolgreich. Guck mal, jeder weiß ja Hare Krishna. Stellt euch mal vor, wir wollten Syamananda, wir würden Syamananda beauftragen. Syamananda, verkünde etwas, sodass innerhalb von 5 Jahren die ganze Welt weiß, was du verkündest. Aber es muss was Neues sein, nicht? Weil das, du wirst, was? Dass also jeder weiß, dass jeder den Namen, einen bestimmten Namen kennt von Gott, sagen wir mal. Einen Namen, der bis dahin noch nicht bekannt war. Du würdest zugeben müssen, das wäre eine unüberwindliche Aufgabe für dich. Du bist froh, wenn man die Miete bezahlen kann heutzutage. Also, so das ist, Prabhupada hat dieses große Werk getan. Er hat etwas, was noch nicht bekannt war, bekannt gemacht hat, nämlich Krishna und den Heiligen Namen und so. Prabhupada hätte also jegliche Gelegenheit, finde ich, wenn er eben nicht Prabhupada wäre, so zu denken, wow, das läuft ja unglaublich gut hier, was ich mache und so weiter. Aber Prabhupada sagte, nein, das einzige Verdienst, was ich habe, ist, dass ich 100% das wiederholt habe, was mein spiritueller Meister gesagt hat. Das Beispiel von Srila Prabhupada kann einen Prediger immer wieder dazu bewegen, kein Verdienst für das zu beanspruchen, was eigentlich ihm gar nicht zusteht. Wenn wir heute predigen, nehmen wir Dinge, die wir gehört haben oder gelesen haben. Manche Devotees sagen zu mir, ich habe eine persönliche Erfahrung, das Buch Der Nektar-Ozean des Holy Names ist sehr schön und hat uns sehr geholfen. Und als ich das so zuerst gehört habe, diesen Feedback, besonders von Devotees, von Swamis, und also meinen älteren Gottbrüdern, merkte ich, wie ich ein bisschen stolz wurde. Ja, habe ich gut geschrieben, habe ich gedacht. Und dann im nächsten Augenblick habe ich gedacht, halt, das ist so eine Illusion. Ich habe es einfach nur zusammengetragen aus Dingen, Versen, aus Lectures von Prabhupada und so weiter. Ich habe gar nichts mit dem Buch zu tun. Ich bin einfach nur einer, der es zusammengetan hat. Man muss da aufpassen als Prediger. Das ist, was ich sagen möchte, dass man nicht in Illusionen gerät und hochmütig wird. Was wir sagen, ist, was wir gehört haben. Und wenn wir mal was Eigenes sagen, dann ist es etwas, was wir verwirklichen durften. Hare Krishna. Aber als Prediger ist man da, da muss man sehr, sehr aufpassen. Das stimmt, Krishna Chandra. Die Dankbarkeit zum Beispiel der Leute. Ach, du hast das so, du hast mir so geholfen in einer wichtigen Phase des Lebens, dass man dann weiß, ach, ich war nur Prabhupada. Und Lord Chaitanya Krishna. Ich durfte ein Instrument vielleicht sein, aber ich könnte ein viel besseres Instrument sein. Ich möchte euch alle inspirieren, diese Sache zu machen, ständig zu versuchen zu hören und dann wiederzugeben. Wenn ihr hört, überlegt euch, was für Punkte, die ihr gelesen habt, eignen sich, um weiter zu vermitteln. Oder wenn ihr nicht so viele Leute außerhalb trifft, nicht, dann schaut, wenn ihr eure Devotee-Freunde trifft, was für Punkte, die ich gehört habe, kann ich mit ihnen teilen. Das wird die Devotee-Gemeinschaft sehr schön sein, machen. Auch junge Devotees können das machen. Hare Krishna, ich werde dann hier zu einem Ende kommen. Ich danke euch vielmals. Ich wünsche euch einen wunderschönen Ekadasi mit guten, konzentrierten Runden und auch der Zeit, ein bisschen zu lesen. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaura Premanandi, Hari Hari Bol.